온다.
깨 온다.
깨 온다.
깨 온다.
깨 온다.
깨 온다.
스티멘 아우스 라타인 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나. Moin Moin zum vorletzten Onda-Info des Jahres mit der Nummer 298. Trotz der ganzen Schneemassen draußen haben wir uns ins Studio vorgekämpft, um euch ein leckeres Onda-Info-Süppchen zu kochen. Zu Beginn hört ihr etwas über Toxicomano Cachejero. Andres und Cheche kommen aus Bogotá und machen Street Art. Sie gehören zu den bekanntesten in der kolumbianischen Street-Art-Szene und ihre riesigen Wandbilder sind in allen großen Städten Kolumbiens zu sehen. Im Oktober waren sie jetzt hier 4 Wochen in Deutschland und sprühten ihre Wandbilder in Berlin, Bremen, Hamburg und Leipzig. Anschließend geht's weiter Richtung Südpol und wir machen eine scharfe Bremsung in Buenos Aires. Dort haben wir nämlich das Radio- und soziale Zentrum La Tribu besucht, welches sich seit 23 Jahren der alternativen Berichterstattung und vielem, vielem mehr widmet. Unser letzter Beitrag ist darauf perfekt abgestimmt. Hier geht es nämlich um das vor 3 Jahren verabschiedete Mediengesetz in Argentinien. Letzten Freitag, also am 7. Dezember, sollte eigentlich die einstweilige Verfügung auslaufen, die die Neuordnung der Rundfunk- und Kabellizenzen bisher verhindert hat. Doch der größte argentinische Medienkonzern namens Clarín konnte in letzter Sekunde nochmal einen Aufschub erwirken und seine Radiofrequenzen somit wie bisher weiterführen. Wenn das Gesetz dann doch endlich angewendet werden wird, hätten die Community-Radios und auch Fernsehstationen Anspruch auf 1/3 der Frequenzen. Viel Spaß beim Hören wünschen euch eure Onda-Info-Teams.
Zieht euch warm an!
Ein Toxicomano Callejero liebt die Sünden, den Spaß, die Straße und die Nacht. Das Kollektiv Toxicomano Callejero aus der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá macht Street Art und sieht sich als alternatives Kommunikationsmedium. Es besteht im Wesentlichen aus 2 Leuten.
Ich bin Cheche.
Mi nombre es Andrés.
Cheche und Andrés also sprühen Wandbilder, machen das Design für Zeitschriften, Fanzines und Musikproduktionen und stellen Fotos und Videos ins Internet. Sie haben an verschiedenen Kunstfestivals teilgenommen und Workshops gegeben, doch vor allem machen sie Street Art.
Street Art ist die beste und effektivste Strategie, um möglichst vielen Leuten unsere Ideale zu vermitteln. Bei etwas Gedruckten ist die Verteilung sehr eingeschränkt. Eine Botschaft oder ein Wandbild an der Straße aber gibt vielen Leuten die Möglichkeit, das zu sehen. Auch deswegen kommunizieren wir am liebsten mit Hilfe von Wandbildern.
Die Erfahrungen der Straße und auch der Punk-Bewegung haben Toxicomano stark beeinflusst. Bereits seit 10 Jahren ziehen sie durch die Straßen, sprühen mit kleinen Schablonen oder malen große Wandbilder. Anfangs haben sie betrunken Sprüche irgendwo hingesprüht, aber schnell gemerkt, dass das niemanden interessiert. Als wir angefangen haben zu sprühen, haben wir Sachen gegen bekannte Marken gemacht. Statt Enjoy Coca-Cola schrieben wir Enjoy Cocaina und so weiter. Aber schließlich wurde uns klar, dass die Leute zwar lachen, aber immer noch Coca-Cola sehen. Aber wir wollen diese Schrottinformationen aus den Köpfen der Leute kriegen und sie durch neue Informationen ersetzen. Und das kriegen wir hin, indem wir die Sachen ständig wiederholen. Andrés ist Publizist, Cheche ist Soziologe. Sie versuchen, dieselben Methoden anzuwenden wie die kommerzielle Werbung. Deren Strategien regen zum Konsum an, sie sind gut sichtbar und haben ein gutes Layout. Also verwenden Toxicomano dieselben Strategien.
Las estrategias que manejamos a la final son muy parecidas a las estrategias publicitarias.
Wir versuchen praktisch, unsere eigenen Ideen zu publizieren, mit denselben Mitteln wie Sie, auf der Straße, gut sichtbar, sehr schön anzusehen, perfekt, wunderbar, damit sich die Leute daran erinnern. Wir haben einige Ikonen, wie ein Foto von einem unserer Freunde, der Punk ist. Und das Bild haben wir so oft verwendet, dass es zu einem Symbol geworden ist. Wir haben gemerkt, dass man eine Idee durch ständige Wiederholung vermitteln kann. Inzwischen versuchen sie, mit Plakaten und großen Wandbildern die Ästhetik kommerzieller Werbung in Frage zu stellen und die Desinformation der Massenmedien aufzubrechen. Sie wollen herrschende Normen hinterfragen, die Leute aufrütteln und zum Nachdenken anregen. Ihr Weg ist die Ironie. Es sind sehr verschiedene Botschaften aus Büchern oder Songtexten. Es sind sehr einfache Sätze wie, wir Hässlichen sind viel mehr, halte nicht still, halte nicht die andere Wange hin. Etwas, das für uns charakteristisch ist, ist, dass wir für unsere Kommunikation den Weg des Humors, der Ironie und der Satire gewählt haben. Denn uns ist klar geworden, dass das die Leute beeindruckt. Sie vergessen das nicht, es bewirkt, dass sie lachen oder weinen. Deswegen versuchen wir das, was wir sprühen, auch mit einem Ausspruch zu versehen, sodass es zusammen einen Sinn ergibt. Für ihre Bilder benutzen sie kaum mehr als drei Farben, meistens nur schwarz, weiß, grau und rot. In verschiedenen Kombinationen tauchen immer wieder dieselben Schablonen auf. Der Punk, der sich die Hand vors Gesicht hält, Simon Bolivar, der angebliche Befreier Lateinamerikas, dem ein Auge ausfällt, ein Superheld und der erschossene Drogenbaron Pablo Escobar.
Wir versuchen, auf eine andere Art und Weise über unsere Kultur, über uns selber zu lachen. Uns ist sehr wichtig, dass die Leute über ihre eigene Gesellschaft lachen können, damit sie sich über ihre eigenen Fehler klar werden. Auf ironische Weise versuchen wir, unsere Kultur mit all ihren Problemen zu kritisieren.
Dabei gehen Toxicomano einen schmalen Grat zwischen Ironie und Bedrohung. Wir haben Probleme gehabt mit den verdeckten Teilen der Staatsgewalt. Das sind die, die übermalen, die zensieren. Aber uns ist klar geworden, dass es natürlich verschiedene Wege gibt, um etwas anzuprangern. Man kann das auf sehr direkte Weise machen, einen Namen nennen, jemanden verurteilen. Und natürlich gibt es dann Probleme. Aber unsere Parolen sind eher versteckt, nicht so offensichtlich. Ihr Vorbild ist der Journalist und Komiker Jaime Garzón. Doch sein Humor und seine Popularität haben ihn am Ende nicht schützen können. Er wurde 1999 erschossen. Es gibt den Fall des Journalisten Jaime Garzón, der uns sehr inspiriert hat. Man muss seine Grenzen kennen, so wie er. Wenn man irgendwann zu viel weiß und zu viel macht, dann wird man in Kolumbien umgebracht. Ganz einfach. Also wir zensieren uns nicht, aber wir wissen, dass wir nur bis zu einer bestimmten Grenze gehen können. Einen knappen Monat lang sprühten Toxicomano ihre Wandbilder in Berlin, Bremen, Hamburg und Leipzig und sammelten Eindrücke aus Deutschland, die sie mit nach Hause genommen haben. Doch sie wollen den Leuten in Deutschland auch vermitteln, dass es in Kolumbien mehr gibt als Drogenhandel und Krieg. Kulturelle Prozesse, die von jungen Leuten vorangebracht werden, die etwas verändern wollen. Und Toxicomano wollen den Leuten sowohl in Deutschland als auch in Kolumbien zeigen, dass man viel erreichen kann, wenn man daran glaubt.
Ich denke, die Aussage, die überall dahinter steht, ist, auch du kannst das machen. Schnapp dir die Dose, geh auf die Straße und leg los. Du hast die Möglichkeit dazu. Wenn wir das können, dann kannst du das auch. Man ist nicht nur eine Nummer auf dem Personalausweis, man ist ein Mensch mit einer Stimme. Harto de ver tanta pena, ahogando su patria tan querida. ¡Ya basta!
La tribu 88.7
La Tribu, ein Radio im Großstadtdschungel.
Radio Sin Oyentes.
Vor mehr als 20 Jahren haben Studierende der Kommunikationswissenschaft in Buenos Aires das Radio La Tribu ins Leben gerufen. Mit einem Kassettenrekorder und Mikrofon bewaffnet, installierten sie eine Antenne und begannen, dem medialen Einheitsbrei etwas entgegenzusetzen. Heute ist das einst clandestine Studierendenradio ein soziales Zentrum mit Radio, Bar, Bibliothek und vielem mehr, an dem sich über 300 Menschen beteiligen. Nachdem ich dies und noch viel mehr gehört hatte, machte ich mich neugierig auf in die Straße Lambaré im Viertel Almagro, Buenos Aires, um La Tribu zu besuchen. Schon von Weitem sieht man das bunt angemalte Haus. Ich trete in einen großen Raum ein, entfernt höre ich Stimmen, denen ich folge. Ich treffe Rodrigo und Diego, zwei der Koordinatoren von La Tribu. Nach einem Mate und den ersten Fragen stellen die beiden klar, dass sie mir zwar gerne einen geschichtlichen Abriss von La Tribu geben können, sich das Herz des Projekts aber viel besser dadurch erklärt, was hier jeden Tag passiert und wie sie sich organisieren. Und so erklärt uns Diego erst einmal die Organisation des Medienprojekts.
Wir verstehen die Organisation des kollektiven Medienprojekts in einer vierteiligen Dimension. Das sind die politische, die organisatorische, die wirtschaftliche und die kommunikative Dimension. Wir versuchen, alle Dimensionen mit der politischen in Einklang zu bringen. Das heißt, wenn wir uns als autonom bezeichnen, stellt sich auch die Frage, wie wir das in der wirtschaftlichen, organisatorischen und kommunikativen Dimension umsetzen. Um diese Stimmigkeit hinzubekommen, haben wir in diesem Moment zwei große Arbeitsbereiche. Ein Bereich ist das Radio mit einer Dynamik von 300 Personen, die Entscheidungen treffen, indem sie Radio machen. Sie sind aktiv in der kommunikativen Dimension und auch in der wirtschaftlichen, weil sie monatliche Beiträge zahlen. Der andere große Bereich ist die institutionelle Kommunikation. Dort wird die Produktion und Herausgabe von Büchern, CDs und anderem Material von La Tribu organisiert. Außerdem die Veranstaltungen, Aktionen auf der Straße, die Produktion audiovisueller und digitaler Medien, die Internetbetreuung sowie die Bibliothek hier im Haus, die Bar und der Bereich der Weiterbildung.
Ein Beispiel für die politische Dimension innerhalb des Radios erklärt das Kollektiv noch einmal in ihrem Spot.
Este sistema, llamado capitalismo, es posible porque todos nosotros creemos que no podemos hacer nada para modificarlo.
Dieses System, das sich Kapitalismus nennt, kann existieren, weil wir alle glauben, dass es unveränderbar sei. Oder, gut, man könnte es ja versuchen, aber sicher werden wir es nicht schaffen. Bei La Tribu reden wir über die, die versuchen, dieses System zu verändern. Manche besetzen Ländereien, andere singen Lieder oder versuchen dem, was geschieht, einen Sinn zu geben. Andere erhalten die Erinnerung aufrecht oder gehen auf die Barrikaden. Manche wollen eine freiere Kultur oder ein froheres Leben oder die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Ein Radio, das sich in ein Orchester des Widerstandes verwandelt.
Das Radio ist das Herz des Medienprojekts. Hier tummeln sich wöchentlich etwa 300 Menschen verteilt auf verschiedene Radiogruppen, die mit ihren einzelnen Radiosendungen alle gemeinsam ein buntes Programm aufstellen. Was können wir denn bei La Tribu hören, frage ich Diego.
Hay 60 programas. Por la mañana lo que pasa es que hay más programas de perfil periodístico informativo.
Es gibt 60 Programme. Morgens senden wir eher aktuelle Nachrichten und Informationsprogramme. Bis zum Mittag folgen Kultur- und Musikprogramme. Es geht um Philosophie, Kultur, Poesie, Literatur und so weiter. Bis zum frühen Nachmittag folgen Programme der politischen Analyse. Anschließend gibt es wieder Kultur- und Musikprogramme. Und am Abend Unterhaltungsprogramme. Nicht in dem Sinne, wie es das Fernsehen anbietet, sondern hier gibt es die Möglichkeit, sich mit Humor und interessanten Themen zu unterhalten. Allgemein sind für uns die Themen Menschenrechte, Umweltschutz und soziale Organisationen wichtig. Es werden auch Beispiele für den Aufbau autonomer Strukturen in der Stadt und auf dem Land gesendet. Und es geht auch um die Wiederaneignung des Wissens von indigenen Bevölkerungsgruppen.
Auch hier verrät uns der Spot noch mehr über die Interessen von La Tribu.
Nos interessan praktisch alle Themen.
Uns interessieren praktisch alle Themen. Wirtschaftliche Themen, wie zum Beispiel Arbeitsbedingungen, oder kulturelle Themen, wie zum Beispiel die Homophobie. Uns interessiert, wie sich die Welt reproduziert und wie man sie verändert. Zum Beispiel interessiert uns, dass man Lateinamerika zu einem einzigen Maisfeld machen möchte, um Treibstoff herzustellen. Und uns interessiert, wie sich die bäuerlichen Gemeinschaften organisieren, um dagegen zu kämpfen und gleichzeitig in Würde zu leben. Uns interessiert, dass die Frauen durch Abtreibungen sterben und die MusikerInnen keinen Ort zum Spielen haben. Uns interessiert alles, was verhindert, dass die Menschen glücklich sind oder anders gesagt, dass sie sich ernähren, kleiden und schlafen können, dass es ihnen gut geht in Übereinstimmung mit ihren ästhetischen, kulturellen und sexuellen Vorlieben. Und uns interessiert alles, was wir alle zusammen machen, damit alle besser leben. Uns interessiert auch ab und zu eine gute Party zu machen. Okay, nicht nur eine gute, sondern die beste Party.
Auf die Frage, wer eigentlich Radio La Tribu hört, ernte ich ein verschmitztes Lächeln. Zwar waren sie in letzter Zeit überrascht davon, dass sie auch von vielen ArbeiterInnen und Büroangestellten gehört werden, letztendlich geht es ihnen aber darum, einen Austausch zwischen Menschen zu ermöglichen. Diesen Gedanken erklärt uns Diego noch etwas genauer.
De alguna manera, la radio sin dejar de ser el centro neurálgico del proyecto, se desplaza hacia una cantidad de otras actividades.
Das Radio steht ohne Zweifel im Mittelpunkt des Projekts. Doch es gibt auch zahlreiche andere Aktivitäten, die es ergänzen. Deswegen ist eine häufig gestellte Frage von La Tribu an die Gesellschaft oder die Gemeinschaft nicht unbedingt, wer hört uns, sondern eher, mit wem treten wir in einen Dialog? Mit wem tauschen wir uns aus? Und da gibt es verschiedene Wege. Vom Radio hören oder produzieren bis zum Besuch eines unserer Straßenfeste. Uns gefällt der Gedanke, dass das Projekt La Tribu ein Raum des Zusammentreffens und des Austauschs ist, mit unterschiedlichen Möglichkeiten, die Welt zu verändern und weniger ein Radio, in dem man nur passiv zuhören kann. Mit diesem Anspruch ist es schwierig, Messungen durchzuführen, zu sagen, ah, jetzt hören uns gerade 200 Leute im Internet. Was repräsentiert das? Was bedeutet das? Wir beschäftigen uns eher damit, wie das Projekt mit der Gemeinschaft in einen Dialog tritt und der Raum für das Zusammenkommen und den Austausch geschaffen wird. Nicht damit wir uns daran ergötzen, dass viele Leute hier ein- und ausgehen, sondern um darüber nachzudenken, welche möglichen Auswirkungen das auf das politische Leben haben kann.
Radio sin oyentes. Radio sin oyentes.
Es gäbe noch so viel über La Tribu zu erzählen, über die wirtschaftliche Dimension, also die Finanzierung des Projekts, über die Entscheidungsfindung, über die Vernetzung mit anderen Radios und Projekten, über die Perspektive auf das neue Mediengesetz und. Vielleicht im nächsten Beitrag. Bis dahin hört doch einfach mal rein ins Orchester des Widerstands. www.fmlatribu.com
88.7 FM o www.fmlatribu.com. La Tribu es aún una radio.
Santiago Marino ist Professor und Medienaktivist. Neben der Koordination des Masterstudiengangs Kulturindustrien an der Staatlichen Universität von Quilmes in Argentinien ist er ebenfalls juristischer Berater des Weltverbands der Community-Radios AMARC. Gerade hat Santiago Marino in Rio de Janeiro ein Blog-Seminar zur Geschichte des argentinischen Medienrechts gehalten. Eine Tour de force durch die Jahrzehnte erzählt wie ein gut informierter Krimi. Trotz des straffen Programms hatte er am Ende doch Zeit, mit uns ein bisschen über das jüngste Kapitel dieser Geschichte zu sprechen. Das aktuelle Mediengesetz, seine Anwendung und den bevorstehenden D-Day der argentinischen Medienlandschaft.
Der 7. Dezember soll ja der D-Day des argentinischen Rundfunks werden. Zeitungen in ganz Lateinamerika schreiben nur noch vom D7. Was genau hat es mit diesem Datum auf sich und was genau wird dann in Argentinien passieren?
Ich glaube, es wird nicht allzu viel passieren. Denn im Grunde genommen läuft an diesem Tag nur eine einstweilige Verfügung der Mediengruppe Clarín gegen Artikel 161 des neuen argentinischen Mediengesetzes aus.
Dazu muss man wissen, dass dieser Artikel 161 die Monopolbildung im Mediensektor verhindern soll bzw. bestehende Oligopole auflösen wird. Clarín, die in Argentinien sowohl die Presse als auch elektronische Medien dominiert, versucht genau das zu verhindern. Denn allen voran müsste diese Unternehmensgruppe dann Lizenzen abgeben und bestehende Sender verkaufen. Laut Clarín verstößt diese Auflage gegen die Verfassung. Wird diese Frage am 7. Dezember nun endgültig entschieden?
Nicht ganz. Artikel 161 besagt ja nur, dass alle Medien bis zu einem Jahr nach seinem Inkrafttreten einen Plan vorlegen müssen, der die Abgabe von Frequenzen und den Verkauf von Sendern darlegt. Diese Frist wäre eigentlich schon im Dezember 2011 ausgelaufen. Aber wegen der einstweiligen Verfügung ist Artikel 161 bisher nicht angewandt worden. Der oberste Gerichtshof in Argentinien entschied jedoch im Mai diesen Jahres, dass einstweilige Verfügungen nicht länger dauern können als die in Artikel 161 geplante Fristsetzung von einem Jahr. Inzwischen sind 3 Jahre vergangen und damit müssten sowohl Clarín als auch alle anderen Medienunternehmer, die mehr Lizenzen haben als das neue Gesetz vorsieht, eigentlich am 7. Dezember den geforderten Plan vorlegen und sagen, welche Medien sie verkaufen werden.
Das heißt, am 7. Dezember passiert doch etwas. Die Unternehmen werden alle ihre Verkaufspläne vorlegen, um die Konzentration im Mediensektor zu beenden. Das hört sich doch erstmal gut an.
Wird aber nicht passieren. Vielmehr soll eine neue Frist gesetzt werden, nach der die Unternehmen ihre Pläne vorzulegen haben. Das kann sich bis Februar hinziehen. Dann könnte die Regierung neue Lizenzen für terrestrische Frequenzen und das Kabelnetz ausschreiben. Ich denke, irgendetwas muss passieren, um die bestehende Konzentration zu beenden. Aber ich frage mich auch, was wird geschehen, wenn die Unternehmen der Aufforderung der Regierung nicht folgen?
Würde die Regierung denn so weit gehen und Sender schließen, wenn sich die Unternehmen weigern, Verkaufspläne vorzulegen?
Nein, ich glaube nicht, dass die Regierung so reagieren würde. Viele vermuten das, aber ich denke, Präsidentin Cristina Kirchner hat das gar nicht nötig. Außerdem steht die endgültige Entscheidung über die Verfassungswidrigkeit von Artikel 161 ja noch aus. Wenn der oberste Gerichtshof entscheidet, dass es verfassungswidrig ist, dann wird die Regierung in Revision gehen. Und wenn er entscheidet, dass Artikel 161 verfassungskonform ist, dann wird Clarín Revision einlegen. In jedem Fall werden wir also noch eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs abwarten müssen. Die Gefahr ist also nicht, dass am 7. Dezember nichts passiert, sondern dass überhaupt nichts geschieht. Ich denke, das Problem ist sehr dringend und wir brauchen eine feste Frist.
In vielen Berichten wird ausschließlich von Artikel 161 des argentinischen Mediengesetzes gesprochen. Sind wegen der einstweiligen Verfügung der Gruppe Clarín auch alle weiteren Reformanstrengungen im Mediensektor ins Stocken gekommen?
Die einzige anhaltende einstweilige Verfügung ist die von Clarín und bezieht sich ausschließlich auf Artikel 161 des Mediengesetzes. Von 2009 bis 2011 wurde der ganze Rest des Gesetzes, der von der einstweiligen Verfügung nicht betroffen ist, aber nur wenig und schlecht angewendet. Zunächst wegen des anhaltenden Drucks der großen Medienkonzerne. Außerdem fehlte es auch der Regierung an politischem Willen. Und schließlich war da die Opposition, die stets Partei für die Interessen der Unternehmen ergriffen hat.
Du sagst, bis 2011 lief es schlecht. Was ist denn dieses Jahr Positives passiert, was die Umsetzung des Gesetzes angeht? Hast du Beispiele für erfolgreiche Anwendungen der neuen Paragraphen?
Noch immer ist das geschriebene Gesetz wirkungsvoller als seine tatsächliche Umsetzung. Soll heißen, der Text zeigt die wichtigsten Probleme im Medienbereich auf. Für den nicht kommerziellen Sektor 33% aller zu vergebenden Lizenzen zu reservieren, ist vielleicht der stärkste Aspekt des Gesetzes. Aber auch die Anerkennung des Menschenrechts auf Kommunikation, die behördlichen Reformen und die demokratische Verwaltung des Mediensektors ist vorbildlich.
Aber ein konkretes Beispiel muss es doch geben.
In der vergangenen Woche erhielten 100 nicht kommerzielle Radiosendelizenzen in Gebieten, wo es ohnehin ungenutzte Frequenzen gab. Klar, das hätte man auch schon vor 3 Jahren veranlassen können. Aber besser spät als nie. Darunter sind auch Sender des Weltverbands für Community Radios AMAG, die sehr lange auf diesen Moment gewartet haben. Am 7. Dezember wird auch ein Fernsehkanal der Mapuche Indigenas in der Stadt Bariloche den Sendebetrieb aufnehmen. Wie man sieht, nicht alle Prozesse sind wegen des Streits um Artikel 161 zum Erliegen gekommen. Ich werfe der Regierung vor, nicht das getan zu haben, was sie hätte tun können.
In la desconcentración.
Aber selbst wenn die Regierung aktiver wäre, könnten denn Community-Radios allein überhaupt die vorgesehenen 33% der verfügbaren Frequenzen füllen?
No, yo creo que hay muchas emisoras comunitarias, tal vez no cubran el 33%.
Ich denke, es gibt viele Community-Radios. Vielleicht würden sie nicht die 33% ausfüllen können, aber was wäre das Problem? In Argentinien sind Frequenzen ohnehin nur in 7 oder 8 Städten knapp. Andernorts gibt es mehr verfügbare Frequenzen als Bedarf. Es wird Jahre dauern, das alles zu ordnen. Eine Aufgabe für die neu geschaffene Regulierungsbehörde AFSCA. Die werden einen technischen Frequenzplan erstellen müssen. Meine Sorge ist aber eher, dass es an manchen Orten mehr Community-Radios als verfügbare Frequenzen gibt und dass einige erneut keine Lizenz erhalten könnten.
In la zona donde hay espectro saturado. Eso me preocupa.
Eine Frequenz zu bekommen ist eine Sache, als Radio auch finanziell überleben zu können, eine andere.
Diese Debatte um die Nachhaltigkeit der Sender macht mir Sorgen. Es ist wichtig dabei, sowohl private Medien als auch nicht kommerzielle in den Blick zu nehmen. Denn von 1 oder 2 privaten Fernsehsendern abgesehen, arbeiten nahezu alle argentinischen Radio- und TV-Stationen defizitär. Die Unternehmen leisten sich diesen Verlust jedoch aus politischen Gründen. Und historisch betrachtet waren die Medien in Argentinien ohnehin immer von öffentlichem Geld abhängig. Darüber lohnt es ernsthaft zu diskutieren. Auch Artikel 161 beschreibt ja eher einen Übergang weg von der jetzigen Konzentration privater Medien. Aber dann beginnt die eigentliche Debatte über die Neuordnung des Radiospektrums.
Das heißt, ökonomisch betrachtet haben die Community-Radios also gar keine Vorteile von dem neuen Gesetz?
Ich denke nicht, dass das neue Gesetz das Problem der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit von Community-Radios lösen kann. Das Gesetz muss sicherstellen, dass sie in einem legalen Rahmen senden können und nicht ausgeschlossen werden. Sinnvoll wäre zum Beispiel eine gesetzliche Regelung, die die Verteilung öffentlicher Werbemittel zwischen den unterschiedlichen Medien klärt. Und es gibt noch einen anderen wichtigen Punkt. Community-Radios sind auch untereinander extrem unterschiedlich. Bisher einte sie ein gemeinsamer Feind. Das Mediengesetz aus der Zeit der Diktatur, das sie alle illegalisiert. Heute treten dagegen die unterschiedlichen Positionen klarer hervor. Einige schreien, mehr Rechte, weniger Pflichten. Radios von AMAG gehören zum Glück nicht dazu. Auch ich finde es wichtiger zu fordern, gleiche Rechte und Pflichten für alle und eine Anerkennung der unterschiedlichen Medienkollektive. Ungleiche gleich behandeln anstatt einer Ungleichbehandlung.
Eine letzte Frage noch. Trotz aller Probleme bei der Umsetzung des argentinischen Mediengesetzes. Viele Radiomacherinnen aus anderen Ländern sind ja schon ein bisschen neidisch auf die argentinischen Community-Radios. Inwiefern meinst du, lässt sich die argentinische Erfahrung irgendwo anders wiederholen?
Ich glaube, die Experiencias Nacionales sind sehr schwierig.
Grundsätzlich glaube ich, ist es schwierig, politische Entwicklungen einfach so übertragen zu wollen. Es gab in Argentinien ein Zeitfenster, eine besondere politische Möglichkeit, das die unterschiedlichen Aktivisten und Kollektive nutzen konnten. Denn Fakt ist auch, wir haben es jahrelang trotz aller Anstrengungen nicht geschafft. Bis sich eine solche Möglichkeit auftut, ist es jedoch ratsam, aktiv zu sein, eine breite Unterstützung aufzubauen, mit Argumenten, die konkret auf die Beschlüsse der UNESCO und internationaler Menschenrechtsorganisationen im Bereich der Meinungsfreiheit Bezug nehmen. Wie aber das politische Momentum zu schaffen ist, das ist schwierig zu beantworten. Ich denke, in Argentinien hat sowohl der Streit zwischen Clarín und der Regierung entscheidenden Anteil, als auch unsere jahrelange politische Vorarbeit, auf die wir in diesem Moment zurückgreifen können. Es kam ein ganz gutes Gesetz dabei heraus. Verbesserungswürdig, das den Community-Radios nach wie vor einige Probleme bereitet, aber ein gutes Gesetz. Wie sich eine solche Situation auch anderswo schaffen lässt, da muss selbst ich als Argentinier sagen, ich weiß es nicht.
Ob Santiago recht behält und die Medienkonzerne das Datum einfach ignorieren, wird sich am 7. Dezember herausstellen. Informationen dazu findet ihr auf Spanisch bei www.farco.org.ar oder auf Deutsch bei america21.de.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.